Der Amokläufer hat in der Zeit tatsächlich zweimal durch unsere Tür geschossen. Und das Furchtbare ist, dass er zweimal auch getroffen hat.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Ulrike Blessing. Sie war Schülerin an der Albert-Will-Realschule in Winnenden. Am 11. März 2009 erlebt sie dort einen Amoklauf, der zu den größten Tragödien der deutschen Geschichte gehört. Wie sie all das erlebt hat und wie ihr Leben auch 17 Jahre später noch davon geprägt ist, darüber reden wir heute. Ulrike, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Sag mal, kannst du eigentlich, willst du eigentlich noch darüber reden, über diese eine Geschichte, die eben Teil deines Lebens ist?
Ja, es ist auch immer ein bisschen Therapie für mich, wenn ich darüber rede. Also wenn ich einfach nochmal mir klar mache, was sich seitdem verändert hat. Mhm. Oder auch, wie ich wiederhergestellt wurde.
Ja. Ja, es ist trotzdem natürlich diese eine Story. Mhm. Es ist im Grunde ein Vormittag. Mhm. Im Grunde war es ein paar Stunden, die dein Leben doch verändert haben. Mhm. Magst du uns noch mal mit hineinnehmen in diesen Tag, der 11. März 2009? Es war erstmal ein Tag wie jeder andere auch. Du bist zur Schule gegangen, warst Teenagerin und hattest Lust auf Schule, wie man halt so Lust hat auf Schule. Und ja, so begann der Tag.
Ja, es war ein ganz normaler Mittwochmorgen. Und in der dritten Stunde hatten wir Chemie.
War nicht dein Lieblingsfach, ne?
War nicht mein Lieblingsfach. Ich saß ganz hinten und unser Chemiesaal war aufgebaut wie so ein Kinosaal.
Ja, man kennt das noch.
Genau.
Weiß ich auch noch aus meiner Schulzeit.
Diese Holzstühle, die so richtig bequem waren.
Solche Klappstühle.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, ja, genau.
Und ich weiß noch, wie wir unsere Überschriften geschrieben haben. Ich weiß, dass es die erste Stunde von der Referendarin war, die bei uns zu Gast war. Mhm.
Ein Lehrer war aber auch dabei.
Ein Lehrer war auch dabei, genau.
Ja. Sie hat hospitiert.
Die hat ihre erste eigene Stunde gehalten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auf einmal hören wir Geräusche. Und diese Geräusche haben sich erstmal so angehört, wie als ob jemand auf die Heizung klopfen würde. Also erstmal ganz dumpf. Aber sie kamen eben immer und immer wieder. Und wir haben uns gefragt, was ist das? Was passiert da? Und wir haben diese Geräusche immer wieder gehört, weiter mit dem Unterricht gemacht, mehr oder weniger ruhig. Mhm. Und ich habe, da ich ja, wie gesagt, ganz hinten saß, habe ich zum Fenster rausgeschaut. Und vor dem Fenster sah ich quasi die Feuerleiter, die von meinem eigentlichen Klassenzimmer, von dem Nebenraum, nach unten geführt hat. Mhm. Und auf dieser Feuerleiter sah ich Mitschüler aus den oberen Klassen, aus den Klassen über mir. Und diese Schüler hatten alle einen so versteinerten und angstvollen Blick, wie ich es noch nie gesehen habe in meinem Leben.
Okay. Und auf so einer Feuerleiter ist ja normal niemand. Ne?
Auf so einer Feuerleiter ist normal niemand. Und plötzlich war mir klar, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas Furchtbares im Gang. Mhm. Und auch die anderen wurden unruhig und haben unseren Lehrer gefragt, was ist da los? Und ich kann mich erinnern, dass unser Lehrer tatsächlich durch die Tür rausgegangen ist. Und ich will gar nicht wissen, was in ihm vorging, weil er muss ihn in irgendeiner Weise, muss er den Amokläufer gesehen haben.
Das heißt, er hat die Tür zum Chemiesaal aufgemacht, auf den Flur geschaut.
Genau. Und muss ihn irgendwie gesehen haben oder verstanden haben, was los ist. Mhm. Weil er hat sie direkt wieder zugemacht. Und wir verdanken unser Leben quasi dem, dass diese Tür wirklich die einzige Tür war in der ganzen Schule, die man nur von innen öffnen konnte.
Okay.
Also sie konnte man von außen nicht öffnen. Man musste immer klopfen und dann reingelassen werden.
Wenn man zur Toilette
unser
war
Lehrer,
zum Beispiel oder so. Ne? Ja, okay.
Unser Lehrer hat sofort reagiert und gesagt, wir sollen alle in den Nebenraum gehen, in den Chemie-Nebenraum. Jeder Chemiesaal hat ja diesen Nebenraum mit Reagenzgläsern. Und
ja, ja, genau, wo das ganze Zeug steht
genau,
und so.
Genau,
ja.
Und wo auch von außen tatsächlich kein Zugang hatte.
Okay.
Und
das heißt, ihr seid alle da die Stufen runter im Chemiesaal,
ja.
Du von ganz hinten?
Ja, wir sind alle da runtergerannt in diesen Raum irgendwie rein. Und der Amokläufer hat in der Zeit tatsächlich zweimal durch unsere Tür geschossen.
Wahnsinn.
Und das Furchtbare ist, dass er zweimal auch in irgendeiner Weise getroffen hat. Also der eine Schuss, der ging an die Heizung und hatte dann eine Klassenkameradin verletzt. Die hatte einen Streifschuss. Die lebt, Gott sei Dank, der geht's gut. Und der zweite Schuss hat unsere Referendarin getroffen. Das haben wir in dem Moment gar nicht realisiert. Ich war zum Beispiel schon drüben in diesem Nebenraum. Und ich weiß noch, wie die Leute aus meiner Klasse, die sich zu Schulsanitätern haben ausbilden lassen, gesagt haben, gebt mir alle eure Schals, wir brauchen die zum Abbinden.
Um da zu helfen, erste Hilfe zu leisten.
Ja, ja, genau. Und wir standen aber alle so unter Schock. Ich weiß noch, ich saß in diesem Nebenraum und wir haben geweint und wir haben ganz leise Der Herr segne dich gesungen für uns, weil wir eben viele Christen auch in der Klasse hatten. Und ein Mitschüler hat gesagt, jetzt hilft nur noch beten. Und ich weiß noch, wie ich da saß und gebetet habe. Ich war Christ, ich war seit ungefähr einem Jahr so mit Jesus unterwegs, sage ich mal. Aber an diesem Tag war alles anders. Ich habe gebetet, ich habe geweint, ich habe es nicht verstanden. Und plötzlich in diesem Gebet kommt so ein tiefer Friede über mich. Das war echt krass. Also es war, wie wenn ich mein Leben so vor mir habe, in Bildern so ein bisschen gesehen und habe gesagt, hey, das war doch schön. Es waren doch jetzt schöne 15 Jahre. Und ich hatte so einen Frieden, dass wenn ich jetzt sterbe, und ich dachte, ich würde sterben, ich dachte, der Amokläufer kommt irgendwie in diesen Nebenraum. Und ich hatte so einen Frieden, dass ich bei Gott sein werde. Ich hatte Angst vor den Schmerzen. Ich glaube, es ist kein schöner Tod, erschossen zu werden. Aber ich wusste, ich werde dann bei Gott sein. Und das war ein krasses Gefühl. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht genau, wie lange wir in diesem Chemie-Nebenraum noch saßen. Irgendwann kam dann die Entwarnung, also dass wir fliehen dürfen. Und ich weiß noch, ich bin durch dieses Schulgebäude gelaufen und habe die Schusslöcher in den Scheiben gesehen. Und wir sind quasi unseren Fluchtweg entlang gerannt. Und plötzlich war da auch gar nicht mehr viel von diesem Friede, sondern da war eher dieses große Fragezeichen. Warum? Warum passiert sowas Schreckliches?
Und dieses Entsetzen, was?
Und dieses Entsetzen und dieses gar nicht realisieren, was da passiert. Also tatsächlich haben wir auch nicht realisiert, dass unsere Referendarin gestorben ist oder erschossen wurde.
Genau.
Sie
lag noch im Chemiesaal oder auch im Nebenraum?
Nein, im Chemiesaal.
Sie ist da gar nicht, hat es gar nicht geschafft in den Nebenraum.
Ja, sie war im Chemiesaal, genau. Sie war nicht bei uns im Nebenraum.
Und du hast vorher gesagt, die erste Stunde von ihr, die sie gehalten hat, sie war 24 Jahre alt und ist gestorben, weil sie eben, getroffen wurde.
Mhm.
Ganz tragische Geschichte.
Ja, definitiv.
Du hast es jetzt gerade so erzählt. Ich finde es so mega krass, wie du das erzählst. Auch wie dir das Beten da so nah war, dass du in so einer Ausnahmesituation gebetet hast.
Mhm. Man
hätte auch sagen können, okay, das mache ich vielleicht mal in der Kirche oder vor dem Essen oder vor dem Zu-Bett-Gehen oder so. Aber das war dir schon wie so ein Hilfeschrei der Seele, die Adresse, an die du dich wendest.
Ja, voll. Ja.
Und dieses Gefühl, kannst du das nochmal kurz sagen? Ich finde, wenn man als 15-jähriges Mädchen sagt, diese 15 Jahre, die ich erlebt habe, das war eigentlich
schön.
War eigentlich schön. Es sollte eigentlich nie so sein, dass eine Teenagerin sowas sagen muss, aber du hast das so empfunden.
Mhm.
Das ist irgendwie was ganz Bemerkenswertes.
Ja. Ja, ich war echt dankbar in dem Moment. Das klingt so abstrus, aber ich war bereit zu gehen. Also, ja. Und ich hätte mir so gewünscht, mein Handy mitgenommen zu haben, damit ich nochmal allen Danke sagen kann für alles, für so viel Liebe, die meine Freunde und meine Familie so in mich reingelegt haben.
Hast du darüber nachgedacht?
Das konnte ich nicht. Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, ja. Wir haben alles stehen und liegen lassen.
Ja.
Wir sind völlig ohne was.
Wem hättest du schreiben wollen?
Meinen Eltern, meinen Freunden, meinem Jugendkreis, meiner ganzen Familie, ja. Nachricht an alle. Ja.
Ja, okay. Wow, dazu kam es dann nicht, sondern ja, du hattest kein Handy dabei. Ihr wart, ja. Du hast auch gesagt, ihr habt gesungen.
Ja.
Das ist auch es waren offensichtlich so ja. viele da, die ein christliches Lied kannten. Das mhm. ist auch nicht selbstverständlich in einer Klasse.
Ja. Ja. Doch.
Aber es ist ein skurriler Moment irgendwie.
Es war auch skurril. Wir haben auch mega leise gesungen, das weiß ich noch. Aber wir mussten uns irgendwie beruhigen. Ja.
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr segne dich. Ja.
Okay, dann seid ihr irgendwann raus.
Mhm.
Hast du ein Gefühl, wie lang das war?
Nein. Ich weiß es nicht mehr, in welcher Zeit das alles passiert ist. Da ist mein Hirn. Ich glaube, irgendwo hat mich mein Hirn auch bewahrt, das alles so. Ja.
So genau. Ihr geht aus dem Fluchtweg, aus dem Schulhaus raus. Wo seid ihr hingegangen?
Wir sind ins benachbarte Schwimmbad geflohen, also unseren Fluchtweg entlang. Mhm. Und dort haben wir uns dann gesammelt, also die ganze Schule. Und ich weiß noch, wie ich rumgelaufen bin und meine Mitschüler aus den anderen Klassen, aus den Klassen über mir gesucht habe, teilweise gefunden habe, teilweise auch nicht gefunden habe. Und wie alle weinend sich umarmend dastanden. Ja. Und wie wir dann erfahren haben, in diesem Schwimmbad, dass der Täter noch auf der Flucht ist. Also wir haben uns ja immer eingeredet, der ist längst von der Polizei überwältigt, aber der war noch auf der Flucht und das heißt, ganz schön lange.
Es war nicht eine Auflösung, jetzt so dieses tröstende Wort, es ist alles vorbei, es ist alles gut, sondern es war immer noch eine offene Situation im Grunde,
ja.
Gefühl zumindest.
Ja.
Weißt du noch, wie bist du nach Hause gekommen dann?
Ich bin mit einer Freundin nach Hause gekommen. Also ich bin mit einer Freundin nach Hause gegangen. Weil ich
irgendwann konntet ihr aus dem Schwimmbad,
ja,
durftet
die
gehen.
Hat uns, die Mama von einer Freundin hat uns abgeholt und ich bin mit zu ihr nach Hause gegangen. Und ich weiß noch, da liefen dann die ganze Zeit die Tagesthemen mit diesem Thema. Und ich weiß noch, wir haben uns bei der Freundin zu Hause, wir haben uns in der Küche eingeschlossen und wollten unsere Ohren zuhalten und unsere Augen und irgendwie aufwachen aus diesem Albtraum. Und ich weiß noch, wie es dann geklingelt hatte an der Tür. Ich bin total erschrocken wegen diesem lauten Geräusch. Aber dann war da mein Papa und mein Papa, der hat mich dann nach Hause gebracht.
Hat dich abgeholt?
Er hat mich abgeholt, ja.
Waren denn da schon, als du aus der Schule raus bist und das noch lief, hast du schon gecheckt, gemerkt, worum es geht? Seid ihr irgendwie informiert worden? Waren dann schon Medien da? Das ging ja dann auch blitzschnell. Also du sprichst gerade Tagesthemen, ja. Tagesschau, die Nachrichten waren dann an dem Tag ganz schnell voll
davon. Ich meine sogar, die Medien waren schon da, als wir vorbeigerannt sind. Ja, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ich meine schon, ja.
Ulrike, wie es dann weiterging und wie du das irgendwie angefangen hast zu verarbeiten, darüber reden wir gleich weiter. Zu diesem Podcast gehört aber eine Entweder-Oder-Fragerunde.
Okay.
Ich gebe dir zwei Alternativen und du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder kommentierst es einfach.
Okay.
Erste Alternative, auch von dem her, was du jetzt erzählt hast, weinen oder lachen?
Weinen. Also jetzt gerade, nachdem ich das so erzählt habe, weinen eher. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Gefühle erstmal raus müssen. Und ich glaube, dass Weinen oder Tränen auch einfach heilend sein können. Weil Gefühle wegzudrücken, das ist nicht gut. Und das habe ich am Anfang auch definitiv gemacht. Einfach weil es so schwer war, diese ganzen Gefühle mit ihrer Wucht so zuzulassen. Aber ich habe auch ganz, ganz viel geweint und es war gut. Es war gut, dass das rauskam. Dass ich Menschen hatte, die mich getröstet haben, die mich aufgefangen haben in diesem Weinen, bis ich dann nach sehr langer Zeit auch mal wieder lachen konnte.
Das wollte ich gerade fragen. Wann konntest du wieder lachen?
Wow, das ist schwierig. Ich weiß noch, wie um mich rum alles normal war, aber in mir drin irgendwie gar nicht. Und ich glaube, ich habe mir auch selber so eine Fassade aufgebaut. So, ja, alles normal, ich bin ein normaler Teenager, ich mache auch alles normal. Aber ich glaube, so richtig von Herzen wieder lachen und wieder frei sein, wirklich erst nach meinem Verarbeitungsprozess, also wirklich von Herzen, so, wo ich gemerkt habe, Jetzt ist mein Herz wieder frei.
Okay. Ja. Ja. Nochmal eine Alternative: schreien oder schweigen?
Ich würde sagen, schreien.
Es auch rauslassen.
Ja, rauslassen.
Ein bisschen
Gefühle zulassen. Mhm. Ja. Und Wut auch zulassen und auch diesen Gott zu sagen: Hey, ich verstehe dich nicht und ich verstehe nicht, wie du sowas zulassen konntest. Mhm. Und ich bin sauer. Also, ich glaube, das ist total wichtig, da einfach authentisch zu sein.
Hass oder Liebe?
Liebe. Liebe ist definitiv die bessere Wahl. Habe ich sehr stark auch erlebt, weil ich eben mit diesem Hass sehr lange in mir gelebt habe oder ich das gar nicht richtig gemerkt habe, weil sich so unbewusst einen Hass in mir zusammengebraut hat. Und erst als ich den wirklich ein Stück weit hinlegen und loslassen konnte, bin ich freier geworden und konnte ich auch wieder wirklich lieben.
Ja, das klingt nach einem großen Geheimnis, über das wir gleich noch sprechen. Wie kann so ein Weg eigentlich gehen? Und es scheint eigentlich, wenn man bis daher deine Geschichte so hört, eigentlich unvorstellbar zu sein, wie dieser Weg eigentlich gehen kann. Überhaupt, ich sage es nochmal so in der Alternative, alles ist anders oder alles wie immer. Also, wann gab es wieder sowas wie ein Normal überhaupt wieder?
Alles ist anders, definitiv. Seitdem. Also ich würde echt sagen, es gab einen Cut in meinem Leben. Das war dieser 11.3.2009. Und seitdem ist alles anders.
Es gibt ein Vorher und ein Nachher.
Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und es wird immer Teil von meiner Geschichte bleiben, was ich erlebt habe. Und es wird mich auch immer beeinflussen. Und es wird mich auch immer prägen. Mhm. Und ich bin dankbar, wie ich das auch verarbeiten durfte, schon ein ganzes Stück weit. Aber ich weiß, da ist auch noch ein Weg zu gehen.
Mhm. Klar.
Ja.
Lass uns mal kurz Fakten nochmal. Dieser 11. März, es war ein 17-jähriger Täter, der 15 Menschen umgebracht hat und sich selbst. In Winnenden der Amoklauf, dann geflohen mit dem Auto. In Wendlingen gab es so eine Art furchtbaren Showdown, wo nochmals Menschen gestorben sind. Mhm. Das ist so die Faktenlage, ein einziges großes Entsetzen. Wie hat es dazu kommen können? Wie ist das alles das, was geschehen ist? Du warst dann hinterher auf 9 Beerdigungen von 12 Schülerinnen und Schülern, die da, oder Menschen, die an der Schule waren, die da gestorben sind. Ulrike, die Schule war und ist eigentlich seitdem ein Ort der Trauer. Das verbinden alle mit dieser Schule. Aber zunächst mal, 2009 war das ein Meer von Blumen, von Lichtern, von Kerzen, Plakate, Trauerkarten, die da waren, wo wir haben diese Bilder vor Augen oder viele haben das noch vor Augen, wie das ausgesehen hat. War das auch für dich ein Ort, der für deine Trauer wichtig war, da wieder hinzukommen?
Ja, definitiv. Also es war für mich, ich habe immer gemerkt, wann es für mich dran ist, da hinzugehen. Und ich habe meistens die Menschen aus meinem Jugendkreis mitgenommen oder meine engen Freunde und habe gesagt, können wir da hingehen? Oder es gab auch sogenannte Lichterketten, also so Menschenketten, wo eben jeder ein Teelicht hatte, einfach um Hoffnung auch irgendwo und Zusammenhalt zu symbolisieren. Aber es war schon definitiv ein Ort für mich. Oder ich habe auch meine Plakate geschrieben, meine Kerzen angezündet. Ja.
Wie hast du die Öffentlichkeit erlebt, die Medien? Das war ja auch ein Medienspektakel.
Ja, leider. Teilweise schon sehr aufdringlich, muss ich ehrlich sagen, dass ich das nicht immer so einfach fand. Ich finde es wichtig, Berichterstattung. Aber wenn dann jemand herkommt und sagt, könnt ihr euch nochmal so umarmen, dann können wir das aufnehmen. Dann denke ich mir, nein, lass mich in Ruhe trauern. Also lass mich in Ruhe, habe ich sie erlebt, ehrlich gesagt. Ja,
ja, das entspricht so jedem Klischee von Sensationslüsternheit, die dann da nochmal dazukommt.
Ja.
Du warst eben sofort ab diesem Tag auch Teil einer öffentlichen Geschichte, die ja in die Geschichtsbücher eingegangen ist, wo dein Leben direkt verknüpft ist mit diesem öffentlichen Ergehen.
Und nicht nur meins. Ich denke mir immer, wenn ich durch Winnenden fahre, denke ich, hier hat jeder irgendwie eine Geschichte damit. Oder es hat so viele Leben beeinflusst und so viele Leben. Ja, da gibt es dieses Vorher-Nachher. Ich meine, ich habe kein Kind verloren bei dem Amoklauf. Ich weiß gar nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich es hätte. Mhm. Ich kann es mir nicht ansatzweise vorstellen.
Du hast aber Mitschülerinnen verloren.
Ich habe Mitschülerinnen verloren.
Auch Menschen, die dir was bedeutet haben oder wo du Beziehung hattest. Ne?
Ja.
Also Trauer ist ja auch, du hast ja ein persönliches Trauma, aber auch eine Trauer, die mit da ist, um andere. Und wie ging es dir? Du hast es vorher gesagt mit dem, du wolltest auch stark sein oder Tränen zulassen ist das eine, aber auch stark zu sein. Wie bist du damit umgegangen, weil alle andere ja auch so eine Betroffenheit hatten? Bis in deine Familie hinein.
Mhm. Ja, also tatsächlich wollte ich für meine Familie eher stark sein, weil ich meiner Mama ihre Trauer mit meiner zusammen nicht aushalten konnte. Deswegen hat sie mich auch als sehr stark und gefasst erlebt. Aber meinen Freunden konnte ich dann auch wirklich einfach viel weinen. Oder was mir total geholfen hat, war einfach auch, wenn meine Freunde für mich gebetet haben. Meine Mama sagt auch immer, dass bei der Kirche oder in der Kirche gab es irgendwie einen Ort für diese Trauer, wo die gelebt werden konnte, wo das irgendwie einen Ansprechpartner hatte. Ja.
Wie hast du das Beten erlebt? Also jetzt frage ich nochmal auch so ein bisschen kritisch zurück.
Mhm.
Weißt du, hat das etwas geöffnet, gerade einen Raum geschaffen für das, was in dir ist? Oder kann da nicht auch so eine Gefahr bestehen, dass man versucht, das zu deckeln und irgendwie jetzt christlich-religiös zuzukleistern?
Mhm.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde sagen, ich hatte am Anfang selbst total Schwierigkeiten zu beten, ohne Gott anzuschreien oder anzuklagen. Ich habe mich viel gefühlt, als ob ich mit einer Wand rede. Aber wo ich halt wirklich Kraft tanken konnte, war, wenn andere für mich gebetet haben.
Mhm.
Das hat mir wirklich immer Kraft gegeben. Ich sage immer ein bisschen, die haben für mich mitgeglaubt, als ich selber nicht so konnte. Mhm. Die haben mich da ein Stück weit mitgetragen.
Schön beschrieben, für mich mitgeglaubt, wenn du selber nicht kannst.
Ja, genau.
Sag mal, dieser Moment, den du da beschrieben hast, im Nebenraum des Chemiesaals, dieser Friedensmoment, bereit sein zu gehen und dann nachher wieder das Entsetzen, die Wut, das völlige Unverständnis, ist das irgendwie in ein Gleichgewicht gekommen?
Das ist immer noch einfach ein krasser Gegensatz.
Mhm.
Ja. Dieser Friedensmoment, der hilft mir. Und ich denke mir, wenn ich einmal sterben werde, was hoffentlich noch ganz lange hin ist, dann möchte ich genau so gehen.
Mhm.
Mit diesem tiefen Frieden in meiner Seele.
Das ist irgendwie auch ein Schatz, oder?
Schon irgendwo. In dieser ganz furchtbaren, schlimmen Situation war es doch ein Hoffnungsmoment, ja.
Die ganzen Gefühle, Wut, Hass, Unverständnis, Trauer, Entsetzen, Angst vielleicht auch, Albträume, Flashbacks.
Mhm.
Wie hast du all das verarbeitet?
Mhm.
Oder wie bist du auf dem Weg, damit umzugehen?
Ja, das war sehr präsent. Also alles Flashbacks, Albträume in der ganzen Zeit danach. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wie sich innerlich so ein Hass in mir wirklich zusammenbraut. Und äußerlich hat man das aber vielleicht gar nicht so gemerkt. Das kam tatsächlich raus bei so, ich sage mal, meinen Schlüsselmomenten.
Mhm.
Einmal gab es einen Gottesdienst zum Thema Wert des Lebens. Und wir haben alle ein Puzzleteil bekommen. Und auf diesem Puzzleteil wurde gesagt, schreibt da euer Name drauf. Und so wertvoll seid ihr für Gott, dass er sich, dass er überall suchen würde, um dieses eine Puzzleteil zu finden. Weil ohne euch ist sein Puzzle nicht komplett.
Mhm.
Das war der erste Teil der Predigt. Der zweite Teil.
Von der Pfarrerin, oder?
Von der Pfarrerin, genau. Mhm. Der zweite Teil war, dreht jetzt bitte das Puzzleteil um und schreibt einen Namen darauf von der Person, mit der ihr ein Problem habt. Und du kannst dir vorstellen, welcher Name da bei mir stand. Da stand der Name von dem Amokläufer. Und dann hat die Pfarrerin eben weitergeredet und hat gesagt, auch dieser Mensch ist unendlich geliebt und gesucht von Gott. Und das, ich bin innerlich total zusammengebrochen und habe gedacht, wie kann Gott diesen grausamen Mörder lieben? Wie kann sowas sein? Und ich weiß noch, wie ich das Gespräch mit der Pfarrerin gesucht habe, nach dem Gottesdienst. Und wie sie mir dann gesagt hat, ich soll mal versuchen, mir diesen Amokläufer als kleinen Jungen vorzustellen. In dem Sandkasten, mit einer Schaufel in der Hand.
Wie er spielt.
wie er spielt, wie er unschuldig ist. Und dieses Bild hat mir dann doch sehr geholfen, einfach ihn etwas anders anzusehen, sage ich mal. Genau. Das war so der erste Moment, der ganz viel bewegt hat in meiner Geschichte oder auch in mir einfach wieder aufgewühlt hat. Etwas, was ich gar nicht so präsent hatte.
Welches Bild hattest du vorher? Gab es das? Ein anderes Bild?
Ja, doch. Ich hatte einfach immer so ein Bild, wie ich meine Hände an seiner Kehle habe und ihn würge. Weil ich einfach so wütend war, was er uns angetan hat und es nicht loslassen konnte.
Kann ich voll verstehen.
Ja.
Und ich finde das, ehrlich gesagt, dass dieses Bild mit den Händen und dem Würgen erstmal irgendwie angemessener oder naheliegender als das andere.
Ja.
Auch wenn das wahrscheinlich ein ganz guter Move ist irgendwann.
Mhm. Ja.
Okay, das war ein Schlüsselmoment, dieser Bilderwechsel irgendwie. Oder zumindest ein zweites Bild dazu
zu haben. Ein zweites Bild dazu zu haben, ja.
Der zweite Schlüsselmoment?
Der zweite Schlüsselmoment kam bei mir, als ich das Buch Die Hütte gelesen habe. Weiß ich noch, ich lag in meinem Jugendzimmer, in meinem Bett, habe dieses Buch gelesen. Eine Freundin hat es mir geschenkt. Mhm. Ganz kurz, in dem Buch Die Hütte von William Paul Young geht es um einen Familienvater, der seine jüngste Tochter verloren hat, weil die entführt und ermordet wurde. Und er wird quasi von Gott in drei Personen auf diese Hütte eingeladen und hat dann Gespräche mit Gott Vater, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mhm. Genau. Und man kann von dieser Rahmengeschichte halten, was man will, aber die Gespräche darin...
So eine Symbolgeschichte.
...sind wirklich gut. Die Gespräche darin sind wirklich gut und haben mein Leben verändert. Es geht um viele verschiedene Themen, aber eben in einem Kapitel geht es um das Thema Vergebung. Und da spricht der Gottvater quasi zu diesem Mackenzie, du musst ihm vergeben. Und ich habe gemerkt, der spricht nicht nur zu diesem Mackenzie, sondern der spricht zu mir. Der spricht da rein, wo es richtig weh tut, nämlich in mein hasserfülltes Herz. Mhm. Und ich habe gesagt, Gott, das ist nicht dein Ernst. Ich habe dich jetzt gerade falsch verstanden, oder? Ich kann doch das nicht vergeben. Was willst du da von mir? Und dann stehen eben noch weitere Sätze in dem Buch, dass Vergebung nicht vergessen bedeutet. Und dass Vergebung bedeutet, dass man was loslässt, was einen sonst bei lebendigem Leibe auffressen wird. Vergebung bedeutet, den Griff zu lockern.
Den Griff um den Hals.
Den Griff um den Hals. Und ich habe gemerkt, Vergebung ist heilend für den, der vergibt. Mhm. Und ich weiß, an diesem Tag in meinem Bett habe ich es das erste Mal über mein Leben ausgesprochen. Ich habe ausgesprochen, ich vergebe dir. Und ehrlich gesagt waren da viel mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen.
Das kann ich mir
und
vorstellen.
Ich habe kein Wort ernst gemeint, aber ich habe es täglich wirklich ein Jahr lang über mein Leben ausgesprochen, diesen
geübt.
Satz.
Immer wieder.
Geübt, ausgesprochen, Realität ausgesprochen. Und es ist immer ein Stück wahrer geworden. Und ich bin immer ein Stück freier geworden. Mhm. Bis ich dann tatsächlich sagen konnte, ich vergeb dir. Ich lass das los. Ich lass deine Kehle los. Ich habe meine Hände wieder frei. Mhm. Also das hat wirklich eine Veränderung gebracht, als ich gemerkt habe, ich habe meine Hände wieder frei, ich kann wieder, mein Herz ist wieder frei, ich kann wieder tanzen, helfen. Ich bin jetzt Handtherapeutin unter anderem.
Du bist Ergotherapeutin,
ja, genau.
Um das mal
Ergotherapeutin,
zu sagen.
Ja. Eben mit auch Spezialisation auf Hand und denke mir, das wäre nicht so gut möglich, ohne meine Hände frei zu haben. Mhm. Ja, und das hat wirklich eine Veränderung gebracht in meinem Leben. Und es entschuldigt überhaupt gar nichts, was er getan hat. Wirklich nichts. Und viele haben das damals auch nicht verstanden. Und Vergebung heißt nicht vergessen.
Und auch nicht verharmlosen.
Heißt nicht verharmlosen, gar nicht. Mhm. Vergebung heißt ein Stück weit das loszulassen, was mich so beschwert hat. Und das war der Hass gegenüber dem Täter.
Ich finde es so echt richtig berührend, wie du das erzählst, weil ich glaube, ich könnte das jetzt, ich glaube, wahrscheinlich kann das niemand von außen jemand sagen, der so etwas auch nur im Ansatz Vergleichbares erlebt. Du solltest, du musst vergeben, weil das wäre ein Anspruch, der überhaupt nicht einzulösen ist. Ja. Aber wenn du es eben erfährst und dann so berichtest, dann ist das irgendwo, finde ich das total plausibel und nachvollziehbar und wiederum auch was sehr Wertvolles, so ein inneres Learning.
Ja.
War das für dich so ein Stück Therapie? Hast du überhaupt eine Therapie gemacht, therapeutische Begleitung gehabt?
Ja, also ich habe 2 Jahre nach dem Amoklauf habe ich eine Seelsorge besucht. Das hat mir wirklich wahnsinnig weitergeholfen. Ich bin auch, habe dann auch selber noch die Seelsorgeausbildung gemacht, einfach weil ich gesagt habe, ich möchte auch Menschen auf diese Art und Weise weiterhelfen. Und mit meiner ersten Schwangerschaft 2019, habe ich dann noch eine Verhaltenstherapie gemacht, weil da tatsächlich auch noch einiges hochgekommen ist. Mhm. Genau, das hat mir auch sehr weitergeholfen.
Wenn du Schwangerschaft sagst, ist vielleicht gut, wenn wir gleich nochmal dazulegen. Ja. Du bist verheiratet, ihr seid eine wunderbare Familie, habt 3 Kinder.
Genau.
Du bist Ergotherapeutin und in einem wunderbaren Leben angekommen.
Ja, definitiv.
Aber eben, diese Geschichte gehört immer noch so ein bisschen mit dazu und wirkt nach. Ich will nochmal auf die Wirkung nach deinem Glauben fragen. Du hast jetzt schon ganz viel davon erzählt, aber auch vorher von dieser Wut auch auf Gott, diesem Unverständnis und hast auch gesagt, das ist im Grunde nicht gelöst. Mhm. Wie hat sich da dein Glaube verändert? Warum Gott es zugelassen hat und wie es so was Schreckliches geben kann, das passt ja auch nicht zusammen. Darauf gibt es keine Antwort. Wie gehst du mit dieser Offenheit um?
Ja, du sagst es, darauf gibt es keine Antwort. Und ich muss irgendwie damit leben, dass da dieses Fragezeichen offen bleibt. Warum, Gott, hast du das zugelassen? Warum durfte ich überleben und andere nicht? Mhm. Warum? Ich werde zumindest hier auf der Erde keine Antwort darauf erhalten. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass mein Glaube wie ein Anker war oder wie eine Konstante war, wie er mich durchgetragen hat. Eben wie andere für mich mitgeglaubt haben, wie er mir meinen Mann geschenkt hat, der mit mir ganz, ganz viele Gespräche geführt hat, der einfach auch zu diesem Wiederherstellungsprozess oder Heilungsprozess ganz viel beigetragen hat. Mhm. Wie er mir jetzt dieses Leben schenkt, wie er mir diese Leuchtkraft irgendwo zurückgegeben hat. Ich stand vor diesem Scherbenhaufen an diesem Tag und irgendwie habe ich über diese Jahre, es ist ja nun doch schon eine Weile her, habe ich gesehen, dass Gott wieder was aufgebaut hat. Dass Gott mir wieder, wie meine Sonnenstrahlen, meine Strahlen wieder zurückgegeben hat, dass ich sie wieder einsammeln durfte. Und ich bin überzeugt, dass das ohne Gottes Wirken in meinem Leben nicht möglich gewesen wäre. Ich weiß nicht, wo ich stehen würde, wenn ich nicht meinen Glauben hätte oder wenn ich meinen Glauben damals verloren hätte. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich wahnsinnig dankbar bin, dass ich das alles so verarbeiten konnte. Und dass ich auch Menschen Hoffnung machen kann, dass aus so etwas wirklich, wirklich, wirklich Furchtbarem doch irgendwo wieder etwas entstehen kann.
Leben ist möglich, auch ein Weiterleben.
Ja. So. Und auch eine Dankbarkeit, also eine Dankbarkeit für jeden einzelnen Tag. Weil die Endlichkeit des Lebens wird einem schon nochmal bewusster.
Ja, klar. Krass.
Ja.
Du hast eine Hoffnungsgeschichte zu erzählen, die eine ganz, ganz eigene ist, auch aus einer ganz eigenen Perspektive. Mhm. Hoffnung ist ein Thema in diesem Podcast, Ulrike. Neben dir steht ein Glas, da sind lauter Lose drin, sogenannte Hoffnungslose, sagen wir. Mhm. Da stehen Sprüche drauf. Meine Bitte ist, zieh mal ein Los heraus.
Ja.
Und dann lies mal vor, was du gezogen hast und kommentiere es. Das können unterschiedlichste Sprüche sein. Lies mal vor und dann kannst du es einfach kommentieren. Ich bin gespannt.
Hoffnung ist eine gute Sache, vielleicht die beste aller Sachen. Und keine gute Sache stirbt je. Von Stephen King.
Ah.
Ja. Buchautor. Hoffnung ist definitiv eine gute Sache.
Würdest du zustimmen?
Ja. Ja. Ich würde sagen, die Hoffnung im Herzen, die trägt einen.
Mhm. Was heißt denn Hoffnung für dich? Was bedeutet das?
Für mich persönlich hat Hoffnung einen Namen. Für mich persönlich ist Jesus Christus meine Hoffnung. und mein Glaube ist meine Hoffnung. Und die Tatsache, dass ich weiß, dass ich gehalten bin, dass ich getragen bin, dass ich niemals tiefer fallen kann als in seine Hand, egal was ich noch erleben werde und auch was ich schon erlebt habe, das ist für mich Hoffnung.
Wie kannst du das plausibel machen für Menschen, die vielleicht auch an der Schule waren, Angehörige, die das auch erlebt haben, aber die diesen Glauben jetzt einfach nicht teilen können, auch nicht wirklich verstehen und sagen, boah, was die Ulrike erzählt, das ist bewundernswert. Ich wünschte, ich könnte auch, aber das klingt für mich wie ein Reden aus einer anderen Welt.
Ja.
Kannst du die Tür zu dieser Welt ein bisschen aufmachen?
Ich glaube, man muss erlebt haben, dass es da eine Hoffnung außerhalb dieser Welt gibt. Oder man kann sich auch vielleicht auf die Suche machen. Man kann vielleicht fragen, hey Gott, mein erstes Gebet war so, hey Gott, wenn es dich gibt, dann sprich doch zu mir. So, oder dann zeig mir doch, dass es dich gibt. Und für mich persönlich ist diese Art und Weise, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat, gerade das, was ich alles erzählt habe, oder ich könnte auch noch mehr Beispiele nennen, ist für mich ein Beweis für das, was wir Glaube nennen. Mhm. Ist für mich ein Beweis dafür, dass es Gott geben muss.
Ja. Ulrike, du stehst ja auch sonst voll im Leben. Ergotherapeutin bist du, hast du schon erzählt. Was machst du so? Was ist dir heute wichtig so im Leben? Also du hast 3 Kinder und eben Family.
Ja.
Worauf kommst du an? Was bewegt dich so? Wie sieht dein Alltag aus?
Also ich habe ein super volles Leben. Genau, also die 3 Kinder halten mich gut auf Trab. Und wir sind in der Kirchengemeinde und wir sind auch im CVJM engagiert oder sehen uns auch so ein bisschen als Brückenbauer. Wir haben vor ein paar Jahren den All-In-Gottesdienst gegründet, der uns sehr wichtig ist, wo es uns darum geht, dass Menschen aus verschiedenen Gemeinden zusammenkommen und zusammen Gottesdienst machen. Also einfach Einheit feiern. Auch oft an öffentlichen Plätzen. Und wir wollen einfach tatsächlich diese Hoffnung in die Welt tragen, die wir haben.
Du hast auch eine Seelsorgeausbildung gemacht.
Genau, das ist...
Und da bist du ehrenamtlich tätig,
ja,
oder?
Genau.
Was machst du da? Also Seelsorge verbindet man normalerweise so mit Pfarrerinnen oder so.
Ja,
aber
ja.
Was machst du da?
Also bisher, ich habe gerade eine Ratsuchende, weil ich habe ja noch ein paar andere Sachen in meinem Leben. Mit der mache ich online tatsächlich immer wieder so alle 3 Wochen Seelsorge. Und versuche mit ihr herauszufinden, was ist mein Lebensstil, wie lebe ich. Und es geht auch darum, das fand ich so gut bei der Seelsorge, die ich selber gemacht habe, es geht darum, auch irgendwo Lebenslügen oder ich sag mal auch Glaubenssätze herauszufinden, die mir vielleicht nicht immer gut tun.
Mhm.
Und die zu entlarven irgendwo und neue Wege zu finden, neue Denkweisen zu finden.
Ich kann mir denken, dass du da eine wertvolle Begleiterin bist. So,
danke.
Denken vielleicht manche auch, die jetzt zu uns zuhören, Mensch, die Ulrike könnte ich mal fragen. Ja. Zum Schluss unseres Gesprächs, liebe Ulrike, will ich dir gern 3 Satzanfänge nennen und bitte dich, die zu vollenden.
Alles klar.
Erster Satz. Wenn ich Gott einmal treffe, dann frage ich ihn.
Warum hast du das zugelassen? Schon.
Kannst du schon mit Grund fragen.
Ja.
Ja. Wenn ein Mensch Schweres und Unverständliches erlebt, dann sollte er...
Menschen haben, die ihn auffangen. Menschen haben, die ihm von Hoffnung erzählen.
Auf jeden Fall andere Menschen aufsuchen.
Ein gutes Netzwerk.
Nicht allein bleiben.
Im besten Fall sich getragen fühlen in irgendeiner Weise. Ob das jetzt durch den Glauben ist oder einfach durch andere Menschen, sich getragen fühlen.
Letzter Satz. Eine Hoffnung für mich und meine Familie ist, dass...
Dass wir wissen, dass wir getragen und gehalten sind und genauso gewollt sind, wie wir sind.
Es ist großartig, wenn du das auch deinen Kindern vermitteln kannst.
Und ich versuch's.
Durch alles, was du teilst. Danke, dass du heute hier bist.
Ja.
Und dass du so offen deine Geschichte geteilt hast. Und uns einfach Anteil gibst an dem, was dich bewegt und geprägt hat.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir Gottes Segen, viel Hoffnung, die dich weiter begleitet. Und genau das wünsche ich euch auch. Eine Hoffnung, die euch trägt. So ein kleines Stück Himmel im Herzen und mit all dem viel Kraft.
und viel Freude beim Weltverändern.